Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Willkommen zur fantastischen Vier der vierten Episode von Du Digitale. Es war echt viel los, vor allem in der vergangenen Woche. Daher begrüße ich den trotz belegter Stimme natürlich ungemein gut gelaunten Berlin-Rückkehrer, trotz Deutsche Bahn. Wir werden gleich dazu kommen, glaube ich. Marcel Brindöpke, moin. Wie war moin. Denn die Berliner Luft so?
Rauchig, kratzig, aber Spaß beiseite. Die Luft war wie immer, wenn die K5 ist, irgendwie heiß. Das ist immer heiß. Man verbringt also weite Teile der An- und Abreise verschwitzt auf Bahnsteigen, gemeinsam mit sehr, sehr vielen anderen Menschen, die das gleiche Schicksal teilen. Das führt zu olfaktorischen Erlebnissen, die man mögen muss, sage ich mal ein Stück weit. Aber ansonsten war es natürlich wie immer ein Potpourri der guten Laune und Insights. Von daher freue ich mich, dass wir direkt danach heute auch sprechen können.
Ja, Wahnsinn. Also es ist ja quasi wirklich direkt danach. Es ist hier Donnerstag. Gestern ging die K5 zu Ende. Und also wir gehen in medias res und machen das doch einfach mal zu unserem ersten großen Thema heute.
Ganz großes Tennis.
So, jawohl. Ganz großes Tennis. Habe ich gerade gesehen, diese Phrase so in der Art, hast du auch auf deinem LinkedIn-Post verwendet. Ja, also Aufschlag, Ass und was fällt uns da noch so ein? Return on Invest.
Return, ja. Ich würde sagen Surf and Volley. Also die K5 hat vorgelegt und die Teilnehmer und Speaker haben dann vorne wegvoliert in feinster Manier. Ja, also bei der K5 muss man ja sagen, ich bin da ja so ein bisschen, ich würde wahrscheinlich sagen, einen kleinen Bias, weil ich ja mit Co-Host bin, also auch ein Marktplatz-Check komponieren und moderieren durfte. Von daher ist natürlich alles, was ich sage, ein bisschen gefärbt von dem Eindruck, dass ich natürlich auch die Macher der K5 ein bisschen kenne und weiß, welches Herzblut die da reinstecken, ähnlich wie ich es ja beim ECD und die auch mitbekomme. Was mir immer auffällt, ist, welche Innovationen sich die Kollegen immer noch einfallen lassen, um dieses Event hier und da noch so ein bisschen zu tweaken. Ja, also die ganzen Abläufe, wie man sich inzwischen registrieren kann, wo Goodiebags verteilt werden, wie es nochmal nette Einzelevents abseits des Ganzen gibt, wie die Speaker komponiert sind, sodass man auch eigentlich zu jeder Zeit auch irgendwie was Cooles hat. Ich finde auch die Einbindung der Sponsoren sehr gelungen. Muss ja nicht drum rumreden, dass so eine Konferenz ja doch 3,50 kostet. Und das kriegt man durch die Tickets eigentlich nicht rein. Also die Sponsoren spielen schon eine sehr, sehr gewichtige Rolle. Und ich finde die Einbindung, wie das da auf der Veranstaltung funktioniert, waren jetzt über 4.000 Leute da, das ist schon beeindruckend, wenn man weiß, wie sehr ich daran scheitern würde, eine Geburtstagsfeier für 10 Leute zu organisieren. Bin ich immer wieder begeistert, wie es der Verena und dem Sven und dem ganzen Team dahinter natürlich auch. Du kennst das, das sind die beiden, die dann vorne stehen oder beim ECD du in deinem Falle. Aber das sind natürlich sehr, sehr viele Menschen im Hintergrund, die das mit sehr viel Liebe zum Detail machen. Und von daher ist das sehr beeindruckend und man fragt sich immer tatsächlich, wie wollen die das jedes Jahr noch toppen? Aber irgendwie ist es ihnen bisher noch gelungen.
Naja, das ist das, was mich ja auch immer so begeistert hat bei der K5. Ich war ja da jetzt eigentlich bis auf die letzten 2 Jahre und dann dem Corona-Break ja immer eigentlich die letzten Jahre davor. Und das ist schon überwältigend, also was die da damals schon, und ich hörte ja, dass es jetzt so vom Kleinen auch bis zu größeren Dingen, neue Bühnen und so weiter, auch größere Veränderungen gab. Aber das ist für mich gar nicht der Punkt, ob es jetzt 8 Bühnen sind oder 5 oder 2 oder 100 Masterclasses oder 7. Du kommst da rein und du hast sofort auch so ein Gefühl, dass das gut ist. Und das ist etwas, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen beim ECD. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Da muss man wahnsinnig viel dafür tun, Touchpoints schaffen, Ideen, nicht sich selbst kopiert wirken und hunderte von Dingen, die du dir da überlegst und du aber trotzdem nicht weißt, ob das dann dazu führt und ob das am Ende so klappt. Und bei denen hat es eigentlich immer geklappt, soweit ich das weiß. Da gibt es dann natürlich immer Kritik von der einen Seite und Jubelarien von der anderen. Das ist immer so. Je größer du wirst, desto mehr sagen auch Leute, ja komm, war früher alles besser. kann ich nicht bestätigen. Ich habe es eigentlich jedes Jahr als besser empfunden und mich reut es, dass ich dieses Jahr wieder nicht dabei sein konnte. Aber es ist einfach in diese Phase gefallen, in meiner Entspannungsphase nach dem ECD, was ja gar nicht stimmt. Ich war noch eine Woche in London, kam ja später dazu. Und da war das einfach dann der Touch too much. Deswegen warst ja du auch einfach da und kannst berichten. Deswegen will ich jetzt auch
von dir. Das finde ich sehr schön. Das muss ich mir in meinen Kalenderbüchern schreiben.
Du, das ist Touch Too Much. Touch Too Much ist ein alter AC/DC-Song, geht immer als Zitat. Ich sing jetzt nicht wieder, ne? AC/DC, wenn ich das jetzt singe, dann habe ich eine Stimme wie du danach. Du hast schon gesagt, also, dass es ein bisschen noch getweakt und weiter aufpoliert war. Was war denn so jetzt inhaltlich dein Eindruck? Welche Themen waren die drängendsten, sagen wir mal, on stage und dann aber auch on the floor? Also was war so, was war Gesprächshype?
Ja, man muss sagen, dass durch die Art der Konferenz, wen sie auf die, also natürlich auch Menschen auf die Bühne bekommen, die wirklich was zu sagen haben, da haben sie in gewissen Teilen eine gewisse Konstanz, dass viele, ich sag mal, innovativ denkende Menschen dort Gedanken reinbringen, aber auch von innovativen Geschäftsmodellen berichten. Und deswegen ist diese Konferenz eigentlich so wichtig. Also geht ja nicht darum, dass man da hingeht, weil man dann irgendwie nette Würstel ab 4 bekommt oder Gratisgetränke, sondern weil man im Wesentlichen an diesen 2 Tagen so viel Inputs bekommt, Bestätigung für den eigenen Weg oder auch Anregungen, dass es für also sozusagen für digitale Geschäftsinhaber schon fast fahrlässig ist, da nicht hinzugehen, weil man einfach dann weiß, dass man einfach sehr, sehr wesentliche Aspekte nicht mitbekommt. Und ich glaube, dass ein sehr schönes Format ist dieses Thesenformat, dass vorher Vordenker der Branche mehr oder weniger sich auf die Bühne stellen, aus ihrer Sicht erzählen, was eigentlich so die Treiber auch des nächsten Jahres sein werden. Und wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen das Thema der Rentabilität, ne? Also war ja alles schlimm und fürchterlich und jetzt müssen wir die Kosten runterbekommen, wir haben ja Corona-Kosten produziert, weil wir gedacht haben, das geht so weiter. Das ist interessanterweise nicht passiert, also müssen wir jetzt Kosten runterschrauben. Einfach nur keine Kosten, habe ich natürlich immer noch kein funktionierendes Geschäftsmodell. Ne? Also das funktioniert auch nicht. Das heißt, ich muss mir etwas überlegen. Da fand ich den Stefan Wenzel sehr schön, der gesagt hat, Effektivität ist die neue Effizienz. Also ich muss mir natürlich auch darüber Gedanken machen, was ist es denn eigentlich, was das Wesen meines Geschäftsmodells ausmacht. Habe ich überhaupt einen Kundennutzen, also diese Phrase der Value Proposition. Und das ist insofern spannend, weil wir im E-Commerce dazu neigen, uns über die ganzen funkelnden, scheinenden Dinge Gedanken zu machen. Also wie sieht die Website aus und Customer Experience und habe ich einen teuren Influencer eingekauft, um meine Produkte auch in Szene zu setzen. Das ist natürlich aber Quatsch, wenn das Produkt als solches irgendwie nicht funktioniert oder wenn ich quasi keinen Kundennutzen stifte mit dem, was ich tue, weil dann ist es mehr oder weniger ein Hoax und wird auch irgendwann in sich zusammenfallen. Und diese Fokussierung, das fand ich eigentlich nochmal sehr gut. Da hat Stefan so ein schönes Bild verwendet von so einem angebissenen, aber innen recht fauligen Apfel, der aber von draußen, also mit Glamour und Zuckerstreusel ganz, ganz wunderbar aussah. Also ein Bild, was man übrigens auch mit KI inzwischen sehr gut erzeugen kann. Und das fand ich eigentlich ein sehr starkes Bild, weil die Menschen von außen ja immer erstmal diesen Apfel sehen, beißen rein und in der Mitte denkst du dir so, ja mei, der Wurm hatte auch schon bessere Tage gesehen. Ne?
Ja, aber gut, das kennt man ja seit Jahrzehnten aus dem Supermarkt von der Fleischtheke. Also hier mit Rotlicht und Phosphornebel. Da sieht das alles wunderbar aus. Das ist jetzt auch nichts Neues.
Das ist nichts Neues, aber das ist leider im E-Commerce ganz oft noch der Fall. Also es gab tatsächlich sehr viel mahnende Worte nach dem Motto, Freunde, jetzt guckt doch einfach mal wieder richtig hin in euer Geschäftsmodell. Was ist es denn genau? Was ist eure Daseinsberechtigung? Und das fand ich sehr spannend. Und ich fand noch einen zweiten Aspekt sehr wichtig, weil AI als solches natürlich Thema ist. Jetzt nicht auf der, vielleicht nicht so spannend, wenn man einen Use Case zeigt, wie ein AI Copilot auf der Website einem beim Bezahlen hilft. Das ist alles nett. Das geht inzwischen auch, dass man mehr oder weniger im Dialog mit dem Chatbot gleich kaufen kann und nicht durch den Warenkorb muss. Auch das finde ich jetzt, kann man jetzt für sich genommen sagen, ist innovativ, aber darum ging es eigentlich nicht so sehr, sondern um die Frage, was es bedeutet, wenn AI einem wesentliche Teile der Arbeit abnimmt. Das sind ja noch nicht die absoluten Highflyer-Aufgaben, sondern eher die, wir als heute wahrscheinlich auch selber schon als unproduktiven Aufgaben bezeichnen würden. Und das hat natürlich einen sehr starken organisatorischen Impact, kulturellen Impact. Und was bedeutet das eigentlich? Wie muss man das adressieren? Da glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren noch intensivere und weniger angenehme Debatten führen. Das war jetzt dieses Jahr, fand ich, so mal so ein Auftakt, dass man nochmal versucht hat, darüber zu sprechen und eine Awareness zu schaffen. Ja, das ist schon, das waren für mich so die beiden prägendsten Themen eigentlich.
Ich finde es immer ganz interessant, also das Thema KI, AI, AI.
Beides.
Ist ja wohl.
Wir machen jetzt beides.
KI und AI. AKII. Das haben wir auch bei uns beim ECD gehabt. Und das ist irgendwie, das will ich jetzt gar nicht zum Thema machen. Das andere interessiert mich viel mehr, weil es ist schon immer wieder verblüffend, dass es dann vielleicht so einen Impuls braucht, um den Leuten zu sagen, guckt euch mal euer Produkt an. Und ich meine jetzt unabhängig davon, ob es jetzt ein haptisches Produkt ist, ein T-Shirt, und wie man es darstellt oder ob es vielleicht auch eine Software ist, sondern das Drumherum ist ja schön und gut und irgendwie Effizienzbolzerei und Gelaber. Mhm. Aber wie ist es denn euer Produkt bestellt? Wo ich mir dann immer denke, ich bin ja kein Entrepreneur, ja, ich bin ja das nicht. Ist es nicht das, was eigentlich immer, ist es nicht vollkommen klar? Das ist der Anfang und wenn es blöd läuft, das Ende von allem ist, dass dein Produkt einfach nicht dem entspricht, was man erwartet, was du selber willst, wo du die maximale Innovation reinpackst oder die maximale Produktionsqualität oder was auch immer oder die Materialien, was auch immer es ist. Warum muss man da immer wieder darauf hingewiesen werden, so im Turnus alle paar Jahre?
Na, also ich glaube, dass ein Problem ist, dass neben der üblichen Selbstbeweihräucherung, der man ja unterliegt, wenn man mal was erfolgreich gelauncht hat, ich glaube, also Menschen neigen ja sehr dazu, in der Vergangenheit zu leben. Entweder freuen sich über das, was mal war, oder ärgern sich Ewigkeiten über das, was mal war, und vergessen aber darüber, sich Gedanken zu machen, was als nächstes sein könnte. Ist es ja so, dass wenn du insbesondere in sehr dynamischen Umfeldern ein tolles Produkt hast, kriegst du relativ spät mit, wenn das Produkt nicht mehr toll ist, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass ein MeToo-Produkt zu verkaufen zu einem deutlich günstigeren Preis, weil du zum Beispiel deine Beschaffung besser im Griff hast, kann ja sehr lange ein toller USP für dein Produkt sein. So, man muss sich nur halt darüber im Klaren sein, dass es kein nachhaltiger USP ist, sondern vielleicht kurzfristig relevant. Ich muss mir also sehr konstant tatsächlich darüber Gedanken machen. Wenn es aber erstmal läuft und funktioniert, dann ist mein erster Impuls vielleicht nicht, das könnte morgen vorbei sein, sondern das funktioniert, was kann ich denn daraus noch machen? Und dann habe ich vielleicht das zweite Produkt, was ich noch günstiger anbieten kann, und habe noch einen teureren Markterfolg. Aber wenn das hinterher der USP meiner Firma ist, der dann im Zweifel leicht kopierbar ist, dann habe ich hinterher etwas, was ich sehr günstig verkaufe, was aber dann keinen mehr interessiert, und dann hilft mir auch nicht mehr die Tatsache, dass ich es günstiger verkaufen kann oder andere können es besser machen. Und deswegen kann deine eigene Value Proposition jederzeit vom Markt, vom Wettbewerb oder wie wir im Handel immer sagen, vom Wetter, als Größenordnung, wo wir immer sagen, da können wir ja nichts für. Ja, Wetter können wir nichts für. Kann jederzeit derart angegriffen werden, dass man diesen Refokus immer wieder braucht, weil man dann ja auch sehr stark im Tunnel, du musst ja dann auch, also nehmen wir mal letztes Jahr, alle müssen rentabilisieren. Dann fängst du an, Kosten einzusparen und Leute zu entlassen. Hoffst, dass du die richtigen Leute entlässt, weil die haben eh keine Wertstiftung geleistet. Denkt man immer, dann sind sie einmal weg und dann stellst du fest, das waren leider die einzigen Wissensträger im Unternehmen. Hatten zwar 3 Monate Kündigungsfrist, aber wir haben vergessen, ihnen zu erzählen, das mal aufzuschreiben, was sie alles können und so weiter. Und dann bist du da im Tunnel, dann tauchst du wieder auf und sagst so, yes, jetzt haben wir es erfolgreich rentabilisiert, ne? Operation erfolgreich, aber Patient trotzdem tot. Und dann kannst du natürlich feiern dafür, aber das hat sozusagen am Ergebnis nichts verändert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund, worum einem das immer wieder klar werden muss. Und das vielleicht letztes Wort, der deutsche E-Commerce, und über den kann ich ja jetzt im Wesentlichen nur sprechen, ist halt in den letzten 15, 20 Jahren jetzt nicht innovativ im klassischen Sinne, ne? Also wenn man dir mal, wenn man sich mal so eine Yahoo-Website von vor 20 Jahren anguckt und die Amazon-Produktliste von heute, kann man alle von Amazon, die zuhören, ich könnte das auch ersetzen durch Otto, Zalando, wie sie alle heißen. Das ist jetzt schon nicht, also das ist ein bisschen wie der Röhrenfernseher, ne? Der sah über 30 Jahre auch sehr, sehr gleich aus, ein bisschen größer, aber war ein Röhrenfernseher. Und deswegen sind diese Dinge eigentlich nie sehr innovativ gewesen. Wir reden immer noch über die gleichen Dinge. Auch da hieß es Conversational Commerce, also du willst personalisierte Ansprache haben. Das habe ich auch schon vor 15 Jahren gehört. Da hat man dann versucht, über Recommendations und so weiter das personalisierter zu machen, relevanter für den Kunden, mit immer dem nachteiligen Effekt, dass man dann immer so ein bisschen in Self-Fulfilling Prophecy verfällt. Man wird eigentlich nicht innovativ. Und je weniger innovativ ich vom Mindset bin, umso eher werde ich halt kalt erwischt, wenn sich auf einmal Rahmenbedingungen verändern.
Ja, das ist, ich meine, das kann man sich natürlich jetzt gleich mal so ausdrucken, vielleicht auf einen Kalender oder auch nicht, und einfach mal an die Wand kleben. Das finde ich schon sehr wichtig. Was ist wirkliche Innovation, ja? Also ist jetzt ein Umbau des Ökosystems eine Innovation? Nee, das ist eigentlich eine Reaktion auf den Markt oder auf neue Möglichkeiten. was ist wirklich, wo geht man wirklich an die Innovation ran? Und da ist man natürlich dann schnell beim, was heißt schnell, logischerweise beim Produkt. Und ob jetzt dein Produkt ein Marktplatzmodell ist oder ob dein Produkt ein Sneaker ist, das ist dann das, wo du wirklich Innovation betreiben kannst. Und drumherum baust du halt dann Marketing oder was auch immer auf. Ja. Das ist schon spannend. Ich habe so viele Gedanken dazu, aber ich will nicht alle äußern, weil wir wollen, ja, wir haben noch so viele Themen, weil alles, was du angesprochen hast, hilft uns, glaube ich, auch die anderen Themen.
Stimmt, wir wollten unter 2 Stunden bleiben, ne?
Wir wollten heute mal unter 2 Stunden bleiben. Aber ich fand noch eine Sache toll, die du mitgebracht hast. Und ich habe das auch gesehen bei Alexander Graf. Er hat ja seine Thesen geteilt, auch auf LinkedIn heute Morgen. Und da gab es diese wunderbare Karstadt-Folie. Ich meine, war die echt, ja? Kannst du das kurz nochmal, das war fantastisch.
Ja, genau. Also er hat gesagt, Karstadt-Vorstandssitzung 2012, Folie 0815, was ein kleines Indiz dafür ist, dass es, glaube ich, kein Zitat ist. Alex ist ja auch fair, der wird, glaube ich, keine Vorstandsunterlagen teilen. Aber die Aussage war ja, unsere Stärke ist die emotional erlebbare Ansprache des Kunden mit sofort verfügbarer Ware. Das ist natürlich aus heutiger Sicht drollig, ne? Man darf ja immer nicht vergessen, dass man jetzt 12 Jahre später drauf guckt, ist alles einfach. Ne? Da kann man jeden noch so lustigen Satz von damals rauskramen von, wie ist er, Ron Sommer, der gesagt hat, Internet will es nicht durchsetzen oder kein Mensch braucht mehr als 640K Arbeitsspeicher von Bill Gates. Also das kann man alles dann im Nachhinein lustig verpacken. Jetzt muss man sagen, 2012 war nicht 1995. Ne? Also auch 2012, da gab es ein Zalando, die lange nicht ernst genommen wurden. Da gab es seriösen E-Commerce, da gab es Amazon. Also, dass man gewisse Dinge nicht konnte oder dass sich Dinge nicht absehen konnten, hätte man damals eigentlich schon erkennen können. Aber man sieht nochmal, worauf man damals so Wert gelegt hat. Ne? Also was wie Kundenansprache und wir haben Ware vor Ort. Ne? Also eine der Thesen zum Beispiel auf der diesjährigen K5 war, naja, sowas wie Next Day Delivery wird irrelevant, braucht man nicht. Ne? Wahrscheinlich deswegen, weil Shein keine Flieger über Nacht von China an den Endkunden schicken kann, keine Drohnen, die so schnell fliegen. Also das zeigt einfach nur, aber auch diese, im Anschluss an was ich eben sagte, warum Menschen sich mit Innovation nicht beschäftigen, Menschen neigen dazu, dass Dinge, die einen Status quo in Frage stellen, wenn die kommen, dann neigen sie den Boten oder die Botschaft zu attackieren, anstatt sich zu fragen, ob da was dran sein könnte, weil es eben Gewohnheiten attackiert. Ich hatte auch einen Kollegen gesprochen, der das von P&C geschildert, als er dann mal Zalando als Wettbewerber aufschreiben wollte und P&C sich geweigert hat. Ne? Jetzt kann man sagen, gut, war ja schon die gleiche Branche irgendwie und wunder hat der Kollege jetzt eher recht gehabt als P&C, würde ich mal behaupten, im Nachgang. Wir reden auch da nicht von 2009, ne? Oder, sondern schon einen Tick später. Und das ist natürlich eine aus meiner Sicht ganz interessante These. Woher kommt denn das eigentlich, dass wir uns als ja durchaus vernunftbegabte Wesen immer wieder in die gleiche Falle tappen, dass wir nur durch Schmerz lernen. Wir lernen ganz selten durch Intelligenz und Vernunft. Ne? Da müssen wir auch gar nicht weit gucken und da müssen wir uns, also kann ich mich sehr, sehr gut reinempfinden. Nimm allein dieses Thema, du hast eine Hausarbeit in der Uni, wann fängst du dich an, damit zu beschäftigen? Hast ein halbes Jahr Zeit. Intelligent wäre, ab da sich zu beschäftigen. Wann machen sie meistens? 2 Wochen vorher. Warum? Weil der Schmerz groß ist. Magengeschwüre, Schweißausbrüche, wer das will ich verhindern? So. Das heißt, wir lernen immer nur durch Schmerz. Also erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist oder auf die berühmte Herdplatte gefasst hat. Also Eltern, die sich darüber aufregen, dass ihre Kinder erst auf die Herdplatte fassen, anstatt dem Satz zu folgen, mach das nicht, ist heiß, müssen alle ganz, ganz ruhig sein, weil sie im Business, im täglichen Leben die gleichen Fehler machen. Da lernt der Mensch nicht dazu. Das ist schon unfassbar. Und das ist für mich so eines der größten Erkenntnisse im Leben. Auch alles, was ich versucht habe, scheitert an mir selber. Und bei mir ist es genauso.
Naja, das wäre jetzt ja quasi für Spin-off du Soziale, wenn wir dann da mal einen Podcast machen, das große Thema. Das,
kann, ja
man, das kann man durch alles durchziehen. Ich finde, das ist eine entscheidende Frage. Und muss ja auch verblüfft feststellen, dass das in der Unternehmenswelt nicht anders ist als in der Herdfrage. Im ist Prinzip. So. Ja, das sehe ich auch so.
Und Unternehmen werden von geistig Vierjährigen geführt. So. Das ist auch nicht schlimm, aber wir müssen es halt verstehen und entsprechend bewerten.
Das lassen wir mal so stehen. Zitierfähig ist es.
Genau. Zumal ich selber meins hatte. Also deswegen ist mir ganz wichtig. Ne? Ich rede nicht über andere, wenn ich es nicht selber auch bei mir sehen würde.
Nee, das ist ja auch okay. Man darf es ja auch mal so sagen. Das ist ja auch dein Selbstschmerz, den du ja erfahren
hast.
Ist so. Ja. Was ich bei der K5 immer ganz toll fand, und das würde ich jetzt auch nochmal zum Abschluss dieses Themas, also unabhängig von den tollen Speakern und tollen Moderatoren,
Weltklasse.
Ist es natürlich eine Stimmung auf diesem Event, die schon außergewöhnlich ist. Das fällt mir aus der Entfernung jetzt leicht zu sagen, weil ich war ja letzte Woche, wie ich angedeutet hatte, in London, auch auf einem Kongress. Das ist von Drapers, das ist sozusagen die UK-Version der Textilwirtschaft, oder ist die Textilwirtschaft die deutsche Version der Drapers? Das ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähnlich bedeutend für Fashion und Tech und Fashion Tech. Und die machen einen Kongress, der heißt Future Fashion, der wirklich um Innovation und technische Produktentwicklungen und so weiter geht. Hochinteressant. Und das ist Wahnsinn. Und diese Events in UK, gibt es ein paar mehr Beispiele aus den letzten Jahren, die haben teilweise unfassbare Speaker. Hey, Gründer von Primark, Gründer von fällt mir jetzt nicht ein, die neue Sportmarke. Wirklich CEOs, highest level. Und auf der anderen Seite, das, was bei der K5 so wunderbar diesen Kit macht in between und auch beim ECD so wunderbar funktioniert, diese Gefühlsebene ist da einfach nicht da. Es ist dann ein Kongress und du hast da Stände und dann ist es um 5 Uhr Schluss mit dem Programm und um 3:05 kommt quasi Security mit Absperrband und schiebt dich raus, weil am Abend ist da noch was. Das heißt, da gibt's auch.
Aber ja. Ist das auf jeder Konferenz oder spielte da England um 5 Uhr? Und die wollten
da spielte ja gar nichts. Und also, aber gutes Beispiel jetzt auch während der EM, da ist dann auch nicht irgendwie Fußball oder da kann man sagen, ja, komm, wir bleiben noch, trinken Prosecco und gucken was an. Da ist einfach Schluss und Ende und danke, dass ihr da wart und tschüss. Jetzt kann man wieder sagen, es ist man in England gewohnt, 23 Uhr Pub, ja, ring the bell, last beer over, da gibt's kein Diskutieren. Es hat irgendwie was Angenehmes, aber dieses Feeling, dieses Wohlfühlen, dass man da bleibt und dann noch diese Gespräche führt, die dich quasi mit Menschen verheiraten, mit denen du gar nicht verheiratet sein willst, die gibt's da irgendwie nicht. Das ist anders. Ich will das jetzt gar nicht negativ bewerten. Das fällt mir nur auf im Vergleich zu K5 zum Beispiel. Da ist wirklich einfach Schluss. Und eine halbe Stunde später stehen alle draußen und dann gehst du zu 20. ins Pub. Auch nicht schlecht, natürlich. Auch nicht schlecht.
Ja. Also solange das noch stattfindet, ist super, weil man muss schon sagen, die meisten Insights bekommt man ja tatsächlich im One-on-one mit Leuten, ne? Wenn man mal nachfragt, wenn man mal tiefer geht, was du ja auf Bühnen selten auch machen kannst. Ne? Das ist eine Zeitrestriktion und viele dürfen auf Bühnen ja auch gar nichts sagen. Ich hatte zum Beispiel den Kollegen, den VP, wie ist er denn? VP Performance, Matt Crystal, schöner Name übrigens, auf der Bühne. Und das natürlich durchchoreografiert, was der erzählen darf und was nicht. Wenn du den sozusagen hinter den Kulissen triffst, ist der Bums lustig und man würde sehr gerne mit dem abends in ein Pub gehen, was auch jetzt gehen würde, weil der zieht nach London. Also das heißt, dieses One-on-One, wo Leute auch bereit sind, sich auszutauschen, aber nicht sozusagen public ist man, das ist ja die Essenz des Ganzen. Ne? Im Grunde sind die anderen so ein bisschen Teaser, ja, dass man was mitnehmen und dann aber mit den anderen diskutiert. Deswegen, wenn man dann auch weiterzieht in Pub, ist es ja schlau gelöst, da muss man fürs Catering nicht selber sorgen.
Ich hoffe, er muss sich nie umgekehrt vorstellen. Erst Nachname, dann Vorname, dann wird schwierig.
Das war auch mein Impuls, ja. No? Aber ich hab ihn noch nicht angesprochen, das werde ich vielleicht beim nächsten Mal nachholen.
Aber dann beim Bier im Pub, sonst geht das nicht. Weil sonst, hei. Naja, auf jeden Fall wird man da rausgeschmissen, da findet es eben mehr oder weniger nicht statt. Aber also K5, vielen Dank. Ich muss jetzt bei diesem Gedanken bleiben, weil apropos raus. Mann.
Aufreger der Woche.
Ja. So, der Aufreger der Woche. Nächstes Thema. Und es ist für mich auch der Aufreger der Woche. Es ist ja nicht so, dass es ganz neu wäre, aber es sind ja jetzt verschiedene Entscheidungen gefallen kürzlich. KDW ist nicht mehr, also zumindest so nicht mehr, wie wir es kennen. As we know it. Ja. Das Kaufhaus des Westens, für alle die es nicht wissen. Für mich als Mittelalter in der BRD geborener Mensch ist das wirklich das Konsumsinnbild der alten BRD. Ja, Bonner Republik. Ja, man musste dahin, wenn man nach Berlin fuhr. Warenhaus, Wahrzeichen Berlins. Übrigens eins der größten dieser Art weltweit, habe ich recherchiert. Over and out. In der Art, vor allem aber online. Und jetzt wird's ja dann interessant für uns. Also das Haus, um jetzt mal die Faktenlage darzustellen, soll Central Group aus Thailand hatte schon Anteile, hat's ganz übernommen und es soll wohl weiter bestehen. Betrifft ja auch dann nicht nur das KDW, Tauentzienstraße ist es, gell? In Berlin, Charlottenburg, sondern auch den Oberpollinger in München zum Beispiel, was auch eine Premium Nummer 1 Lage ist, weiß auch keiner, was jetzt da eigentlich genau passiert. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt und einfach um diese Bedeutung auch des KDW jetzt mal generell als Kaufhaus nochmal darzustellen. Ich habe ein Zitat gefunden von 1921. Jetzt pass mal auf. In den Vitrinen, arrangiert von den Händen der Dekorateure, noch keine Dekorateurinnen, by the way, stufen sich sanfte Seiden von Blau zu Zitronengelb oder von Grellorange zu Tiefviolett, wo Wachsschönheiten geziert ihre Toiletten vorführen. Die Drehtüren des blitzenden KDW schieben von morgens bis abends Massen von modehungrigen Damen und Fashionherren herein, die der Lift eiligst in alle vier der riesigen Etagen befördert. Schicke Verkäufer und Verkäuferinnen breiten vor ihnen die Waren aus. Unter den hier versammelten Nationen, den Polen, Tschechoslowaken, Chinesen, Japanern und Russen, fehlt eine, die Deutsche. Die zieht die entfernteren, billigeren Kaufhäuser um den Alexanderplatz und Stettiner Bahnhof vor. Das KDW ist für die Deutschen zu teuer.
Und da muss ich gleich mal reingehen. Also erstmal sehr schön vorgelesen, weil das Hörbücher lesen,
so
Dark Mystery Thriller, die in skandinavischen Sümpfen spielen. Dann von 1921, das ist übrigens das Jahr, in dem die meisten Klimaanlagen der Deutschen Bahn gebaut wurden, die heute noch in den Zügen drin sind, weiß man auch nicht, glaube ich. Ja, Wachsschönheiten, das fand ich auch schön, die ihre Toiletten vorführen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Poetry, Retail Poetry,
ja. Ich würde darauf zurückkommen, ich fand es nur so spannend, also das Thema der Deutsche und Luxus, ja, spielt ja da mit. Ich glaube, das ist ein Phänomen, jetzt ist 103 Jahre später, würde sagen, kann man so nicht mehr machen, das Zitat, aber da sind noch Sachen drin, die noch gelten.
Die Russen dürfen nicht mehr rein.
Ja. Ich habe noch ein zweites, 2004, ja. Damals Patrice Wagner, der Geschäftsführer des KDW in den Nullerjahren. Luxus wird nach meinem Verständnis allerdings zugleich dadurch definiert, dass ich ihn mir nicht jeden Tag leisten kann. Gerade darin liegt für mich der Reiz des Besonderen, Außergewöhnlichen. Die Objekte meiner Träume muss ich mir erarbeiten, auch ersparen. Luxus, den ich jeden Tag haben könnte, ist langweilig. So aber genieße ich schon die Vorfreude. Ich glaube, das kommt aus einer Zeit, wo wir über was völlig anderes geredet haben. Es ist eine sehr, ich würde mal sagen, gehobene Sicht der Dinge, so nach dem Motto, ja, ist schon was Besonderes, aber wir können uns doch leisten, wann immer wir wollen, ein bisschen Vorfreude und dann zack, gehst du rein. Das ist definitiv nicht mehr der Fall.
Nee, das stimmt. Also jetzt muss man natürlich sagen, ich hoffe, dass der Geschäftsführer des KDWs sich das schon hätte jeden Tag leisten können, aber ich finde die insofern gar nicht schlecht, weil es ja, wenn man sich Luxusprodukte kauft, dann ist ja sozusagen der Kaufzeitpunkt süßer Schmerz. Du freust dich, dass du es dir kaufen konntest und beweinst den Abgang auf dem Konto. Ne? Also wenn du es nicht über Kreditkarte machst oder bezahlt bekommst, ist ja schon schmerzhaft, aber dieser kurze Schmerz endet und immer wenn du das dann verwendest, freust du dich halt wie ein Schnitzel, dass du es dir leisten konntest. Das macht dich ein Stück weit stolz. Du trägst oder verwendest dieses Produkt mit einer Freude, also wo auch, glaube ich, das Wort Konsumfreude nochmal anders definiert wird. Vielleicht noch ganz kurzer Rücksprung. Auf der K5 hat der Johannes Altmann so ein paar Consumer auch zitiert, die bei Shein und Temu bestellt haben, die gesagt haben, Produktqualität ist mir völlig egal, es ist ein Billo-Ding, das brauche ich nicht. Also wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Also das ist ja die ganz andere Sicht. Mhm. Und von daher finde ich das schon gar nicht schlecht. Aber man muss auch sagen, also was man sich nicht jeden Tag leisten kann, ist offensichtlich E-Commerce. Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich auch Luxus.
Ja, das fällt ja jetzt ein bisschen dann auf Sie zurück. Also Herr Wagner ist ja nicht mehr Teil des Ganzen. Aber jetzt mal das ein bisschen aufdröseln. Also das Luxusthema ist ja das eine. Da kommen wir sicherlich in der nächsten Sendung noch drauf, weil mir das auch am Herzen liegt, da nochmal genauer drauf zu schauen. Das soll jetzt gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Erstmal ist es ja, warum funktioniert das nicht mehr? Also da gibt es zum einen diese Immoblase und Signa Group und so weiter. Hm. Dann gibt es vielleicht doch grobe Fehler im eigentlichen Business, im Management, in den Operations, keine Ahnung. Ich frage das deshalb tatsächlich so offen, weil noch im Ende September war es, glaube ich, letztes Jahr, 2023, stand der damalige CFO, der Michael Petersheim, bei einer Textilwirtschaftsveranstaltung auf der Bühne und hat erzählt, also Luxus Growing Market an sich stimmt ja nach wie vor auch, hat ein bisschen die Delle bekommen, aber ist jetzt nicht verkehrt. Da ging es natürlich noch überhaupt nicht um irgendwelche Schwierigkeiten, sondern dass für ihn, Zitat, ja, Kernkompetenz eines Department Stores, dazu gehört für ihn E-Commerce und sie wollten einen Online-Umsatz von 100 Millionen Euro anpeilen. Und zwar nicht in 2050. Das war schneller gedacht. Dann haben wir gehört, beziehungsweise jetzt auch gelesen in den Nachberichten, es wurde dann gleichzeitig offensichtlich SAP eingeführt, das ja schon als Satz an sich einen Ruf hat wie Donnerhall. Wahrscheinlich, meistens geht's gut und man hört nichts davon. Wenn dieser Satz fällt, weißt du schon, hoppla. Und offensichtlich hat es dazu geführt, dass Hersteller abverkaufte Artikel händisch in Excel-Tabellen eintragen mussten. So, jetzt habe ich also eine Geschäftsleitung, die sagt, E-Commerce unbedingt und gehört dazu und Marktplatz gestartet, da waren wir ja nicht unbeteiligt als Tradebyte und hier und Luxus und da gibt's Recommerce und weiß der Geier was. Andererseits Excel-Tabellen, um irgendwelche Artikel einzutragen. Was ist denn da los? Das kann doch nicht gleichzeitig sein, sowas. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, man denkt das immer, ne? Also gleichzeitig würde man ja sagen, ja doch, das kann es doch geben. Also du hast schon recht, wenn man sagt, wir haben dann SAP eingeführt, das klingt ja so, als wurde es tatsächlich eingeführt. Ne? Meistens verbleibt es ja bei dem Versuch. Und du hast völlig recht, das ist immer so ein Bias, den wir unterliegen, weil es gibt ja keinen Ticker erfolgreicher SAP-Einführungen und wo man das alles nachlesen kann, wie toll das funktioniert hat. SAP ist ja offensichtlich ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Das scheint ja schon zu funktionieren grundsätzlich. Ne? Also das muss man ja schon sagen. Anyway, bei Großunternehmen klappt es halt sehr oft nicht, weil die sehr individuelle Prozesse haben und man dann immer versucht, diese einzelnen Prozesse noch abzubilden. Also auch da wieder Besitzstandswahrung, anstatt mal zu sagen, ne, kann weg, brauchen wir nicht mehr. Lass uns mal in einen Standard gehen. Also man sagt ja auch, man muss ja groß für einen Grund geben, warum man sich für SAP entscheidet. Dann wäre es ja total schlau, eigentlich mal das zu nutzen, was auch da ist. Ne, das ist ja, ich meine, ich kaufe ja auch nicht einen Stürmer und sage, Mensch, also wenn du jetzt aber noch im defensiven Mittelfeld als abkippende Sechs auch noch parallel, aber ich messe dich trotzdem an deinen Toren, also machst du ja auch nicht so. Das heißt, man könnte sich schon mal dafür entscheiden, das vielleicht gleich zu machen, was SAP eigentlich anbietet. So, das ist das eine. Dann muss man sagen, dass immerhin Excel-Tabellen verschickt wurden, ist im Handel nicht üblich. Also ich kenne noch Durchschlagspapiere und das ist auch nicht lange her. Auch da reden wir nicht von 1995. Von daher schon mal Respekt. Als ich übrigens zu Otto kam, hat man gerade aufgehört, über Excel-Tabellen Artikeldaten online zu stellen. Also das war 2005. Ne? Das ist jetzt auch nicht eine Zeit, in der die deutsche Nationalmannschaft nach dem WM-Titel 1990 ungeschlagen bleiben sollte über Jahrzehnte. Also das ist noch nicht so lange her. Also das muss man schon mal sagen. Das klingt immer so ein bisschen völlig anachronistisch, aber das ist tatsächlich in deutschen Handelsunternehmen durchaus gängige Praxis. So, jetzt kann man sich überlegen, warum sagt man, dass E-Commerce ein wichtiger Pfeiler ist? Und hat dann aber kurz danach stellt man es komplett ein, was ich so ziemlich als das komplette Gegenteil bezeichnen würde von dem, was man mal sich geplant hat. Muss man sagen, naja gut, also erstmal ist der Kollege auch nicht mehr da, meines Wissens. Mhm. Es gab eine Insolvenz dazwischen, es gab einen Eigentümerwechsel dazwischen. Und das Grundproblem ist ja, wenn man in einem Konstrukt war, was sehr stark darauf ging, dass man sozusagen Mieten rentabel in irgendeiner Form bedienen können musste, weil das ja ein bisschen Teil des Geschäftsmodells war, dann hätte natürlich E-Commerce einen sehr wichtigen Anteil oder eine wichtige Rolle gespielt, weil ich kann ja die Frequenz in einem Laden kann ich kaum erhöhen. Ich kann also das, was das KDW auch gemacht hat, sozusagen den Umsatz bei gleichem Traffic steigern, indem ich sozusagen ein Uppricing im Sortiment hinbekomme, ne? Also an Einstiegspreislagen ein bisschen rausgeben, also nochmal mich ein bisschen spitzer aufstelle. So, das kann man natürlich tun, aber das ist auch endlich. Also man kann ja nicht nur also sozusagen als billigstes ein Balenciaga-T-Shirt für 600 Euro verkaufen, das geht auch irgendwann nicht. Also das heißt, das ist eigentlich eine endliche Strategie und da kann man sagen, na okay, jetzt also mich mit E-Commerce da ranzurobben, ist erstmal nicht doof gedacht. Aber auch das, also wenn ich von einer Excel-SAP-Welt komme, mein E-Commerce zu pushen, das kostet natürlich richtig, richtig Geld. So, und dann steht man natürlich wahrscheinlich jetzt vor der Frage, mache ich das jetzt? Oder muss ich nicht erstmal andere Themen machen? So, und deswegen habe ich auch gelesen, dass es quasi vorerst gestoppt wird. Gut, das wird jetzt nicht ein halbes Jahr sein, weil wurden ja auch, wenn ich gelesen habe, auch dann sozusagen die Abteilungen informiert und Kündigungen ausgesprochen und so weiter. Also das ist natürlich schon bitter, völliges Armutszeugnis, klar, sicherlich der Situation geschuldet. Und wahrscheinlich ist diese Entscheidung, wie man sie jetzt trifft, gar nicht so blöd, wie sie auf den ersten Blick klingt. Es ist halt nur sozusagen das Ende einer massiven Fehlerkette. Was ich nur halt nicht so ganz verstehe, und das wird immer so vergessen, weil man das, glaube ich, gar nicht denkt. Man denkt immer so, na gut, es gibt sozusagen ein Stationärgeschäft und dann gibt es einen Online-Shop. Und die beiden haben außer das Logo und die Artikel nicht viel miteinander zu tun. Aber man darf ja nicht vergessen, dass der Touchpoint zum Kunden, weil jetzt nicht alle zur Tauentzienstraße pendeln jeden Tag, um zu gucken, was da im Laden los ist, insbesondere die Tschechoslowaken nicht mehr, mangels Land, ja, ist es halt sehr, sehr wichtig, sozusagen mit dem Gesamtangebot selbst des Hauses digital am Kunden zu bleiben, ne, und abzubilden, was es da gibt, Verfügbarkeiten, welche Marken habe ich da eigentlich. Also du musst ja dieses Erlebnis trotzdem digital abbilden, auch wenn du kein E-Commerce machst. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen irritiert, wie sie denn das hinbekommen wollen. Weil wenn sie das nicht machen, dann wird es ganz eng.
Das ist ja das, was ich meine. Also wir hatten relativ zeitgleich, kam jetzt die Nachricht rein über die Textilwirtschaft, dass ein Kaufhof, der in Düsseldorf wohl auch von der Schließung betroffen ist, da kommt jetzt ein Opernhaus hin. Dann haben wir gedacht, Mensch, wäre doch toll, ich weiß nicht, wie viele Opernhäuser es in Düsseldorf gibt, ich weiß, es gibt aber einige in Berlin, aber das wäre doch was. Lieber KDW, 4 Etagen, kannst du eine Etage freimachen. Da gibt's dann einen schönen, wo früher der Balenciaga war, ist jetzt irgendwie, hört man jetzt Arien oder schöne Jazzkonzerte und unten sind wirklich Restaurants. Du reduzierst die Fläche, du untervermietest, lässt aber deinen Shop offen, machst E-Commerce, bist digital da. Wir wissen, dass Luxus gerade bei den jüngeren Generationen funktioniert, weil die Touchpoints eben digitale sind, durch Live-Shopping, durch Influencer, was auch immer. Und für mich, und das sage ich jetzt auch als Nicht-Unternehmer, ist es eine Verabschiedung von Innovationen, von da sein, wo der Kunde ist, von in die Zukunft schauen, gerade in der schwierigen Situation. Und das finde ich einfach super schade, weil ich glaube, dass da immer noch genug Potenzial da ist, das auch über digitale Kanäle weiter aufrechtzuerhalten und das einzustampfen. Also ich würde es fast ja schon als populistisch bezeichnen, sozusagen, da war man nicht richtig erfolgreich, das schmeißen wir jetzt weg.
Ja, also die ehrliche Kommunikation, wir sicherlich, das ist die Konsequenz von Fehlerketten aus der Vergangenheit. Ich glaube, das muss man sich mal wieder vor Augen führen, dass ja so eine Entscheidung nicht quasi isoliert in dem Zeitpunkt getroffen wird, sondern man ist in eine Situation geraten. Ich glaube, wir das in der letzten Folge auch. Dann ist die nächste Aktion die Folge eines Fehlers, der vorausgegangen ist. Und diese Aktion wird nie die beste sein, die du treffen kannst. Das ist nur die beste, die du in der jetzigen Situation treffen kannst. Und dafür eine Sache auch nicht vergessen. Der deutsche E-Commerce leidet nicht an Playern, die gut Luxus können und auch deutlich besser als das KDW können. Und man darf ja auch eins nicht vergessen, 100 Millionen im E-Commerce zu machen, wenn man das mal runterbricht, was bleibt denn da hängen an tatsächlichem DB sozusagen? Was muss ich investieren, um 100 Millionen zu machen? Was brauche ich an Leuten dafür? Was brauche ich an Wareneinsatz dafür? Was muss ich vorab investieren, um das hinzubekommen? Und ich spiele dann gegen die Brands selber, die auf den digitalen Kanälen natürlich vertreten sind. Ich spiele gegen Mytheresa, ich spiele gegen Bräuninger. Das ist so, als wenn jetzt England keine neue Mannschaft mehr zur EM schickt, aber wenn die halt nur noch Jugendspieler haben, die sozusagen in der dritten schottischen Liga kicken, dann kann man sagen, könnt ihr machen, aber ihr lasst es bleiben, ne? Gut.
Würde ich jetzt im Moment sagen, gut, der Unterschied ist vielleicht nicht so groß.
Ist aktuell nicht so groß.
Aktuell nicht so.
Also ich habe ja nicht so viel verfolgt die Tage, aber ich habe gehört.
Du hast eben nicht viel gehört, das war der springende Punkt beim Team UK. Lieber KDW, wir wünschen natürlich irgendwie alles Gute und auch den Leuten, die jetzt vielleicht ihren Job verlieren, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ja. Wir haben da auch mit vielen tollen Leuten zusammengearbeitet und das ist natürlich immer traurig zu hören. Wenn aber von diesen Wachsschönheiten, die da rumstehen, einfach noch ein paar, wo ihr denkt, Mensch, die wissen wir jetzt nicht mehr ganz genau, meldet euch duo@tradebyte.com. Da finden wir ein Plätzchen für Wachsschönheiten, oder?
Genau, ist das dann Wachstum eigentlich? Oh. Ist das noch ein Wachstums?
Daran kann man schon wachsen dann, ne? Wenn man,
da kann man schon.
Das ist stark. Aber
wir haben andere verwachst, wie wir Langläufer sagen, offensichtlich.
Ja, also wir wachsen jetzt mal zum anderen Thema rüber und das hat damit zu tun. So, Das bringt uns ja zu einer Frage. Du hast es schon ein bisschen angerissen, E-Commerce versus andere Modelle. Und ich möchte es jetzt ein für alle Mal hier nochmal ganz kurz klären. Gab einen großen Artikel jetzt auch in der Textilwirtschaft von der von mir sehr geschätzten Jelena Faber. Grüße, Jelena. Ist immer wieder schön, von dir zu lesen und dich zu sehen. Und das wurde auch beim ECD, sicher auch bei der K5, immer mal wieder diskutiert oder die Frage, die gestellt wurde. Und zwar wieder vermehrt, weil es gab ja diesen Direct-to-Consumer-Hype, der vor ein paar Jahren begonnen hat, vor allem in der Pandemiezeit. Und das Thema war eigentlich, okay, Wholesale, was ist das? Wholesale ist tot, ist am Ende, braucht keiner mehr, auslaufend, wir ändern das Businessmodell und damit wird alles besser. Das sage ich jetzt mal mit Absicht so populistisch. Ja? Ja. So, also schön im Takt bleiben, lieber Handel. Ist denn Direct Consumer dann wirklich der neue Beat im Handel oder gibt den Takt vor? Also wirklich im Thema auch Geschwindigkeit to Market und Reaktionsgeschwindigkeit im Vergleich zu Wholesale. Aber es ist keine leichte Frage, weil Wholesale ja irgendwie diese Wiedereroberung in Spanien, ja, die Reconquista, wenn ich mich daran gerade erinnere, ja auch irgendwie wiederkommt und sich einfach den Platz irgendwie nicht ganz hergibt. Und wenn wir jetzt beim Thema Luxus bleiben, ist Wholesale immer noch, also da ist D2C ja ganz, ganz weit noch davon entfernt, von diesen Umsatzzahlen. Ich möchte ganz gerne mal diese Businessmodelle nochmal klären, weil es gibt, glaube ich, immer noch ein bisschen Unverständnis, was Direct-to-Consumer genau bedeutet. Meines Erachtens, und ich gehe davon aus, dass ich das richtig verstanden habe, sonst wüsste ich nicht, warum.
Würde ich jetzt mal auch von ausgehen,
Alex. Dass es da ja zwei Varianten gibt. Wholesale ist die eine und D2C gibt es zwei Varianten. Aber bitte, lieber Herr Brindöpke, bitte mach mal nochmal kurz dieses Triangle da auf, was jetzt nochmal diese Modelle sind. Sei so gut.
Genau. Also es gibt ja, in dem Triangle gibt es ja drei Player. Es gibt einmal den Hersteller. Das ist der sich die Produkte im Zweifel hoffentlich ausgedacht hat und nicht nur produziert hat. Dann gibt es den Händler, das ist der eigentlich dann danach kommt und das an den dritten Spieler dieses Spiels verkauft, nämlich den Kunden. Und im Grunde kann man sich das, wenn man sich das auf eine Linie legt und nicht als Dreieck versteht, ist es ja so, dass ein Hersteller die Aufgabe des Herstellers in dieser Wertschöpfungskette besteht ja darin, rauszufinden, was wäre ein cooles Produkt, was könnte vielleicht ein Kunde wollen, wie muss das aussehen, wie muss das Design sein, welcher Preispunkt sollte das sein und wie produziert man das eigentlich und wie finanziert man das eigentlich. So, das ist, um es mal ein bisschen warengruppenunabhängig zu erklären, in der Klamotte kann man sich gleich ausdenken, irgendjemand kommt auf die Idee, Mensch, so ein V-Neck beim T-Shirt wäre eine total schnaffte Idee und wenn das T-Shirt dann auch noch irgendwie in bunt, batik bedruckt wäre, hätten wir noch ein Thema. Also produziert er das, finanziert das vor bei einem Produzenten und produziert das mal eins und geht damit irgendwie zum Handel und fragt den, ob der das denn verkaufen möchte. Sagt er, ja, total toll, produzier mal 10.000 Stück. So, dann ist eigentlich und dann macht er das und liefert das an den Händler aus. Und dann ist eigentlich der Vertrieb dieses Artikels, das legt man in die Hände des Handels. Warum tut man das? Weil der Handel natürlich in der Lage ist, effizient, weil er mehrere Produkte verkauft, ne? Weil du willst ja nicht in die Stadt gehen und sagen, Mensch, wo gibt's nochmal diesen Laden für Bartek V-Necks. Das machst du wahrscheinlich nicht, sondern würdest eher sagen, na, ich gehe lieber in ein Geschäft, wo es vielleicht das auch noch als Rundhals gibt. So. Das heißt, als Handel bist du eigentlich in der Lage, deutlich effizienter Kunden in deinen Laden zu ziehen. Das heißt, du schaffst Wert dadurch, dass du das hinhängst, aufbereitest, fotografierst, wenn es jetzt
so online stopp. Ja? Das ist Wholesale,
ja.
Und zwar, jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt Brick and Mortar habe und der Händler ist ein Laden in der Einkaufsstraße oder das ist ein Zalando Wholesale, wo diese V-Neck, Roundneck, Batiks halt dann drin stehen, aber von einem Händler kommen zu Zalando oder Zalando der Händler ist in dem Fall.
Genau. So. Da muss man insofern ein wichtiger Einwand, weil ich sehr oft höre, wir machen schon Marktplätze oder wir machen auch selber E-Commerce. Und ja, ist ja klasse. Wie macht ihr denn? Ja, wir verkaufen an Zalando. So. Das ist natürlich Quatsch.
Also das ist klassisches. Das ist der typische Unterschied oder der signifikante Unterschied zu dem Direct-to-Consumer-Modell.
Genau. Da geht's anders, weil man als Marke und das gesagt hat, entweder ich bin groß genug, um mir in einer guten Lage einen sogenannten Flagship-Store selber zu öffnen. Das ist in der für die Nikes, Hugo Boss, also die wirklich großen, Weil die sagen, die Kunden wollen keinen Anzug, sondern wir wissen, dass Kunden eigentlich nur Hugo Boss tragen. Warum soll ich die jetzt in den Laden schicken, wo es mehr gibt? Ich kann sozusagen meine Fans, meine Aficionados eigentlich direkt abholen, ne, direkt. Kann man das machen. Oder anderer Fall und auch etwas andere Klientel. Das sind dann wiederum Marken, die sagen, ich bin vielleicht digital geboren, also ich hatte gar keinen Wholesale bisher, ich habe auch keine Läden, ich habe aber ein cooles Produkt und ich bin in der Lage, über Touchpoints mein Produkt zum Kunden zu bringen und direkt zu verkaufen. Und der wesentliche Unterschied ist, dass Hersteller, die Direct-to-Consumer können, eben diese Handelsfunktion, von der ich sprach, die man im klassischen Wholesale dem Händler überlässt, das sind ja Tätigkeiten, die gemacht werden müssen, dass ich in der Lage bin, als Organisation diese Tätigkeiten ebenfalls abzubilden. Dazu gehört auch die Finanzierung der Ware. Ne? Der Handel bezahlt ja irgendwann den Hersteller, dann ist der Hersteller sozusagen sein Finanzierungsproblem los. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich also sozusagen von der Geburt des Artikels bis zum Verkauf an den Endkunden, diesen Pfad muss ich halt finanzieren. Also ich muss als Hersteller beides können. Produkte produzieren und sie an den Endkunden verkaufen, mit Retouren umgehen und auch diese Kunden bedienen. Und das ist eigentlich der wesentlichste Unterschied. Alles, was man sonst so hört, Factory to Consumer, Manufacturer to Consumer, Consumer to Manufacturer, sind im Wesentlichen Subarten von diesem D2C-Business, weil die Art und Weise, wie Produkte produziert werden, nach welchen Kriterien, nach welchen Logiken sich verändern. Aber es ändert nichts daran, dass ein Hersteller zum Händler wird, wenn er D2C macht.
So, und jetzt ist aber D2C im Digitalen, also ansonsten ist es ja ganz klar, ich habe Rüben angebaut, du kaufst bei mir Rüben. Das ist D2C, gibt es seit tausenden von Jahren. Im Digitalen ist es ja so, du hast also dein, bei Snox, gutes Beispiel, ja, junge Brand, deutsche Brand, Socken, Sockenwunder aus Deutschland, ja, irgendwie Beispiel aus UK wie Gymshark, ja, die auch digital only sind, haben ein super own.com, spielen da das komplette Programm, machen komplettes Marketing, haben einen geilen Shop, funktioniert alles prima. Das ist mein Direct-to-Consumer 1. Ja? Du gehst drauf, kaufst Socken bei snox.com, Ende. Direct-to-Consumer 2 wäre ja, ich kaufe Socken von Snox bei Zalando, die aber bei Zalando nicht im Wholesale sind, weil die das nicht gekauft haben, sondern durchschleusen. Da ist ja der Vorteil, dass du Zalando oder Otto oder About You Services nutzen kannst, Amazon als Marke, die aber nicht verkaufst, sondern die Kontrolle behältst. Das ja. ist das, so wie ich es verstanden habe.
Das ist dieses Marktplatzgeschäft.
Das ist das Marktplatzgeschäft, ja, was aber auch Direct-to-Consumer beschrieben wird. Und ich lese wirklich oft, wenn ich Sachen suche und recherchiere, Beschreibungen, die das nicht mit aufnehmen. Da ist Direct-to-Consumer immer own.com. Und das wollte ich ein für alle mal klären, dass es eben ein Marktplatzmodell gibt, das unter diesen Begriff passt. Das ist the beauty of the business of Marktplatzmodell, dass wir eben in der Lage sind, Direct-to-Consumer da spielen zu können. Und das geht einher mit Kontrolle, mit Geschwindigkeit, mit Assortment-Unterschieden als Snox auf unterschiedlichen Marktplätzen zum Beispiel, die ich selber als Snox in der Hand habe. Das ist ja das Versprechen. Und jetzt ist eben gerade so die Phase, dass man liest, ist es doch alles nicht so lustig, wie man das dachte.
Ja, also vielleicht noch zu der Definition. Also ich kann die Leute verstehen, die sagen, Marktplatzgeschäft ist kein klassisches D2C. Warum? Weil es eben eine sehr wesentliche Komponente gibt, die man eben nicht in der Hand hat. Das ist sozusagen die direkte Kundenbeziehung. Also das, was sozusagen entsteht nach dem Kauf, also bis zum Kauf, würde ich dir recht geben, ist wahrscheinlich sehr ähnlich, zumindest mal was die internen Funktionalitäten angeht. Aber alleine das Thema Kundengewinnung oder ich bediene meinen Kunden, das ist ja im D2C ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil ich sozusagen vom Kunden über das Feedback viel lerne, meine Produkte anpassen kann und so weiter. Das gelingt mir natürlich besser, wenn ich den Kunden kenne, ihn fragen kann und einfach einen sehr engen Draht habe. Da ist natürlich die Marktplatzschicht zwischen, wo schon qua Amt natürlich ein Unterschied ist, weil der Kunde dem Marktplatz gehört. Das ist schon, also ich kann den Unterschied nachvollziehen. Es ist jetzt so, dass ich sagen würde, es ist für mich eigentlich alles Direct-to-Consumer, weil für mich ist Direct-to-Consumer eigentlich die Abgrenzung zum Wholesale-Geschäft und das macht meines Wissens oder meines Erachtens wenig Sinn. Für jedes Tierchen sein Pläsierchen zu schaffen und irgendwelche Definitionen einzuführen. Das macht irgendwie herzlich wenig Sinn. Also ich als Hersteller bin für den Vertrieb meiner Produkte verantwortlich. Das ist für mich D2C und dazu gehört es einmal über meine eigene Kundschaft zu machen. Und dann ist es eben mein own.com, dann sind es eigene Kunden, Community Building. Ich hatte auf der K5 drei Brands, die haben alle in den Vorgesprächen unabhängig voneinander gesagt, ich habe keine Kunden, ich habe Fans, ja, weil die dann eben sehr, sehr eng mit den Kunden sind, im Feedback sind. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man das noch ein bisschen anders betrachtet. Aber der wesentliche Kern im Geschäftsmodell ist meines Erachtens die Tatsache, dass ich Handelsfunktionen haben muss. Ob ich jetzt die Funktion CM noch dazu habe, ja oder nein, mag ein Unterschied sein. Aber das Vereinende, man muss ja auch, wenn ich jetzt Nox nehme zum Beispiel, habe ich auch gelesen, ist ja der hohe Anteil inzwischen der eigene Online-Shop, sind aber als meines Erachtens, Johannes, wenn du das hörst, musst du mich korrigieren, als Amazon-Brand auch gestartet. Also wenn man sich mal das bestellt, ne, also und da kann man sehen, wie gutes Merchandising und Handelsschaffen wirkt, dass die Verpackung zum Beispiel so ist, dass man sie günstig verschicken kann. So, also da sind ja schon viele Dinge eben optimiert für den Verkauf auf Marktplätzen. Also von daher, ja, verstehe ich, aber aus meiner Sicht ist, wenn man als Marke sich überlegt, mache ich D2C, ja oder nein, ist es egal. Für die Frage, mache ich Marktplatz, ja oder nein, ist es natürlich schon ein Unterschied.
Liebe du digitale Hörer, also das war jetzt Direct to Gehörkanal. Ihr habt's jetzt hier noch einmal ganz klar gehört. Ich wollte das jetzt noch mal klarstellen. Wir werden natürlich immer wieder auf dieses Thema zurückkommen. Es gibt immer wieder Beispiele, dass es aufgrund der Wholesale-Vergangenheit nicht klappt oder dass es aufgrund der Wholesale-Vergangenheit noch gut klappt und D2C ist gescheitert. Wir werden da sicherlich immer wieder darauf zurückkommen. Danke nochmal, dass wir das geklärt haben, lieber Marcel.
Darf ich noch eine Sache ergänzen?
Ja.
Trotz Zeitlimit. Weil ich glaube, dass tatsächlich die Frage, also warum ist D2C so wichtig für das Gesamtbusiness? Natürlich wird es immer diese Brands geben, ne? Also früher waren da sehr viele Marken, die waren dann Vollsortimenter, die hatten sehr, sehr viel. Und jetzt ist durch D2C bist du eben in der Lage, auch mal schneller Dinge auszuprobieren. Ich glaube, dass es ein Innovationstreiber tatsächlich für den tradierten Handel sein kann, weil wenn du dein Leben lang nur Wholesale gemacht hast, ne, wir sprachen eben noch über Excel-Tabellen und Durchschlagspapier, das ist klassischer Wholesale. Mhm. Weil das ist nicht schnell, das ist nicht innovativ, da machst du ein halbes Jahr vor Gedanken, was du produzierst, da hast du auch die Zeit, mit Zettel und Stift und Kohlepapier zu arbeiten. Das ist egal, ne? Gut, führt zu diversen Problemen, auf die wir gerne nochmal eingehen können. Aber das ist ein Innovationstreiber, weil auf einmal Modelle kommen, die nicht nur dieses Handelsmodell angreifen, sondern die Art und Weise angreifen, wie dort Produkte entstehen, welche Produkte entstehen, wie der Kundenwert entsteht. Und wir haben, wenn ich mit D2C-Brand spreche und die Frage, warum machst du denn kein Wholesale, dann wird mir erstmal erzählt, weil ich dann sozusagen, erstmal muss ich Dinge tun, die ich gar nicht machen möchte. Wir sind viel zu klein, bis ich da gelistet bin. Da muss ich Mindestmengen aufrufen, die ich gar nicht erreichen kann. Also gerade wenn man erstmal vielleicht über Nicht-Fashion-Produkte spricht. Und da hilft D2C meines Erachtens, wenn ich in einem Wholesale-Retail-Modell unterwegs bin, als Händler oder als Hersteller, würde ich da sehr genau hingucken, um zu verstehen, wie Handel in 10, 20 Jahren funktionieren wird und was auch verschwindet, weil das sind zum Beispiel Innovationen in Geschäftsmodellen, die tradierte Geschäftsmodelle massiv angreifen. Und zwar nicht, weil jetzt Nox auf einmal so viel Socken verkauft. Ja, die 70 Millionen, die sie machen, hat Falke nicht. Ist so, ne? Tut mir leid, aber ist so. Aber weil sie einfach grundsätzlich die Art und Weise in Frage stellen, wie Handel getrieben wird. Und da würde ich halt immer sehr genau hingucken, außer ich sitze in der Karstadt-Vorstandssitzung. Dann nicht.
Nee, aber das ist ja der entscheidende Punkt. Gut, dass du nochmal darauf zurückgekommen bist, weil ich muss dann jetzt kurz bei deiner Ausführung an so alte Katalogwelten denken. Ja, also wenn du sagst, ja, das ist eigentlich die alte Welt und wir reden hier über Innovationen, wie der Sprung aus dem Otto- und Bauer-Katalog hin zu einer Website oder so. Also das ist irgendwie der Einkäufer, der Mächtige, der bestimmt, was das Produkt ist, das du von einer Marke überhaupt listest, und ich kann da gar nicht gelistet werden, weil ich zu klein bin. Solche Sätze gibt es in der D2C-Welt ja nicht mehr.
Faktisch. Genau.
Da gibt es natürlich Regeln auf Marktplätzen, aber für dein own.com gibt es diese Regeln nicht mehr. Und das ist ja erstmal sehr befreiend. Das muss ja deswegen alles nicht immer gut laufen, aber es ist eine befreiende Situation. Und unter Umständen könnte man da von Innovation sprechen oder zumindest von einem Innovationsantrieb, weil einem das die Freiheit gibt, anders an Dinge ranzugehen.
Genau. Und es soll ja Unternehmen geben, die sich diese Innovation ins eigene Haus holen und damit ihr eigenes tradiertes Geschäft selber angreifen, was man jetzt gut oder schlecht finden kann. Aber wie wir früher bei Otto gesagt haben, sich lieber selber kannibalisieren, als jemand anders macht's.
Das finde ich gut. Und jetzt komme ich aber tatsächlich zu meinem kurzen letzten Thema. Kannibalisierung ist vielleicht da gar nicht so der falsche Begriff, aber wir gucken mal ganz kurz über die Grenze.
Gewinner und Verlierer.
Nämlich trifft es da jetzt nach längerem Hin und Her und einer zweiten Insolvenz dann doch die nächste Marke, nämlich Scotch & Soda. Und das macht mich wirklich traurig, weil es eine der Marken ist, die ich wirklich sehr gerne trage oder trug, wie man jetzt ja im schönen deutschen Präteritum sagen muss. Ich weiß noch, das war bestimmt vor 15 Jahren oder so, da gab es so ein, gab gerade dieses Curated Box, Fashion Box, war ja völlig neu und ich habe das ausprobiert. Das war nicht Outfittery, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Das fand ich damals total cool mit so einem, da kam eine handgeschriebene Karte von irgendeiner Jacqueline und ich habe das für dich ausgewählt. Und da war ein Outfit von Scotch & Soda drin, nach meinen Angaben, was immer das jetzt auch über mich aussagt. Aber da war für mich klar, nur noch Chinos von Scotch & Soda. Ich habe das geliebt, fand die Farben geil. Ich fand die Art und Weise cool. Für mich war das was völlig Neues und es hat alles super zusammengepasst. Ich habe dann in Kopenhagen mal den Flagship-Store besucht. Da gab es, glaube ich, den in Deutschland, also zumindest nicht, dass ich wüsste. Und da bin ich dann, habe ich mich ein bisschen verloren im Einkauf, weil es einfach so toll war. So, persönlich. Aber es ist eine Nische, an der Art, Farbe und Design, die wahnsinnig gut funktioniert hat, Rekord after Rekord. Es ist, war sehr in aller Munde, man hat es auch in Zeitschriften gesehen, damals die Chino von Scotch & Soda in der Vogue, keine Ahnung. Es war urban und cool, trotzdem bezahlbar. Es waren auch keine 400-Euro-Hosen, es waren aber auch keine 30-Euro-Hosen. Also Menschen im mittleren Alter, die ein bisschen drauf schauen, was sie anziehen. Und da gibt's ja eine ganze Menge davon. Und die eben nicht das Übliche tragen wollen. Das Übliche im Sinne jetzt auch von einer deutschen Brand, vielleicht wenn du in Deutschland lebst, sondern mal was anderes. So, und jetzt frage ich mich, und du hast das Thema schon mal so ein bisschen angekratzt, das kann doch nicht daran liegen, dass diese Masse an Menschen, die vielleicht so ist wie ich, die jetzt im Leben stehen, im Job stehen, manchmal vielleicht auch irgendwo hingehen müssen, um zu repräsentieren und jetzt vielleicht nicht ganz immer in der Jogginghose auftreten dürfen. Das kann doch nicht sein, dass diese Gruppe nicht kaufkräftig genug ist, um so eine starke Marke mit so einer Brand Awareness nicht am Leben zu halten, noch mal ein paar Jahrzehnte. Was ist da los?
Ja, gute Frage. Man kann es sich tatsächlich nicht so ganz erklären, weil es ja keine MeToo-Marke ist. Also ich fand die auch mal sehr innovativ. Wir hatten die bei uns damals auch im Sortiment so reingekauft, meines Wissens. Selbst ich würde sagen, dass ich die gerne getragen hätte. Warum hätte? In der Regel passen mir Klamotten nicht.
Das ist bei dir was anderes.
In normalen Läden.
Du brauchst T-Shirts geht's ein bisschen. Scotch und Soda und vielleicht noch was dann dazu.
Ja, genau.
Das ist einfach so groß.
Wird dann rangenäht irgendwo. Naja, man muss bei Modemarken immer sehen, dass jetzt mal ganz ab vom Geschäftsmodell und bei Scotch und Soda gebe ich zu, trotz mehrfachen Einlesens mit Ländergesellschaften auf der einen Seite und dann Digitalarm auf der anderen Seite. Ich glaube, jetzt ist ja der Digitalarm irgendwie über die Wupper gegangen oder über die Alster, über die Amsterdamer
Übers
Eisenmeer gegangen. Ja. Darf man bei Modemarken eins nicht vergessen. Es reicht, wenn derjenige, der eigentlich für den modischen Touch verantwortlich ist, schlechtes Jahr hat oder wechselt oder geht und dann kommt ein anderer und auf einmal denkst du so, hatte ich alles schon mal gesehen oder ist doch nicht mehr so mein Stil. Und dann reicht es ja in solchen Geschäftsmodellen, wenn du dann ein bisschen weniger hast. Oder, also jetzt mal rein aus einer stationären Sicht, reicht das dann schon, ne? Weil dann haben wir ja auch mal gelernt, dass du kannst ja schon auf 5% weniger Traffic in so einem Laden, kannst die Bude ja schon gleich absperren. Also dann ist ja deine sozusagen, wenn dein Upper Funnel ein bisschen schmaler wird, ist die Messe unten im Grunde gelesen. So, und das kann online natürlich auch bedeuten, dass wenn du zum Beispiel wenn es jetzt sehr ähnliche Copycats gibt, wo man dann eben diese Craftsmanship, die dahinter steht, gar nicht mehr sieht. Vielleicht sind die doch alle zu Primark gelaufen, wer weiß das schon. Ne? Weil man dann sagt, naja, das möchte ich mir jetzt aber dann doch nicht leisten in Zeiten von Gaspreissteigerung und Ukraine-Krieg. Und da möchte ich mir auch bunt kleiden. Und das sind dann, da, wo ich auch persönlich sagen muss, wo wir nochmal zurückkommen, in welchen Zyklen eigentlich Mode hergestellt wird, wo man versucht, innovativ zu sein. Das ist ja so eine Mode ist ja jetzt nichts von heute auf morgen, zumindest mal nicht in der alten, tradierten Welt. Kann es eben sein, also entweder ist die Kollektion nicht mehr so schön, wie man das mal gedacht hat. Das müssen Menschen beantworten, die das fachlich beurteilen können. Da bin ich offensichtlich weit von entfernt. Oder eben, dass es andere vergleichbare Player gibt. Man darf ja eine Sache nicht vergessen. Es geht jetzt einfach sehr, sehr viel Umsatz in andere Modelle rein. Und dann reicht es auch im E-Commerce eben, wenn zum Beispiel es nicht mehr rentabel ist, Traffic einzukaufen, weil sie zum Beispiel keine gute Instagram-Strategie haben. Und der Paid Traffic, also das, was man sozusagen, wie viel Prozent meines Umsatzes muss ich grundsätzlich ausgeben, damit mein Online-Shop 1 Euro Umsatz macht, wenn das eben eine gewisse Höhe überschreitet, bin ich halt strukturell unrentabel, wenn ich es nicht mehr schaffe, müsste an den Preisen schrauben oder ich müsste an der Qualität schrauben und so weiter. Und das sind eben eigentlich Anpassungen, die du sehr, sehr schnell machen musst, die du aber vielleicht mit dem Sortiment nicht kannst. Und ich kenne auch eine Modemarke, die immer wieder mal in Bedrängnis geraten ist, wo ich einen Kollegen auf AK5 getroffen habe, der gesagt hat, na, die nächste Kollektion muss halt sitzen. Sonst kann ich hier im E-Commerce zaubern, wie ich will. Wenn diese Kollektion nicht attraktiv ist, kann ich halt nichts machen. So. Ich glaube, dass wahrscheinlich eins von beiden dazu geführt hat, dass es, oder eins von diesen drei Gründen, Kollektion, digitaler Präferenz von Kunden und vielleicht alternative Varianten, eines von den dreien oder in der Kombination dazu führt, dass dann noch eine Marke, die dann einfach nur ein bisschen absackt, also es macht die Marke ja nicht schlechter, die haben ja jetzt ja nicht angefangen, Nazi-Symbole zu verkaufen, so, dass das dann einfach ein bisschen weniger ist.
Und dann, ich finde es jetzt eigentlich ganz beruhigend, also sorry, Scotch & Soda, natürlich nicht, dass es insolvent gegangen ist, das Unternehmen, sondern dass du sagst, quasi mit einer Stimme aus der Branche, dass es dann doch noch auf das Design und die Kollektion und wir kommen zurück zum Anfang, auf das Produkt ankommt und nicht auf den Kanal, nicht auf den Mix, nicht auf schieß mich tot, sondern dass es darauf ankommt, dass du einfach eine geile, stimmige, hippe, urban, Silver Surfer, was auch immer, affine Kollektion hinstellst, wo man sagt, das will ich haben. Und die finde ich dann als Consumer. Und Consumer, es ist ja völlig wurscht, am Ende, ob der das jetzt D2C kauft oder Wholesale oder was auch immer das Modell heißt, oder er es auf Insta sieht und sagt, in den Laden muss ich, wo ist denn der in München, ich fahre da hin. Das ist ja der Hammer, It-Teil brauche ich. Ja. Das muss halt dann stimmen. Und das ist eigentlich beruhigend in dem Sinne, dass man das auf die, sozusagen auf die Idee des Unternehmens auch immer wieder zurückführen kann oder muss, dass die ihre Leute zusammenfinden, ihre Designer, ihre Farben, ihren Touch für das, was gerade Look and Feel ist und da dann eins draufsetzen. Und dann kommt alles andere. Also es ist eine wunderbare Klammer eigentlich. Ja. Bin ja fast schon gewillt, jetzt zum Scotch & Soda zu greifen, wenn es nicht erst am Morgen wäre.
Das ist Wasser, was du da stehen hast.
Das ist ein Wasser und das, was so braun aussieht, ist der Ingweranteil. Aber bin ja auch
aber ein bisschen. Aber vielleicht noch eine Analogie. Wir sind ja große Freunde, um auch Sachen mal plastisch zu machen. Handel ist wie ein Clown im Zirkus. Du kannst noch so lustig sein und dich noch so toll schminken, wenn du halt keine drei Bälle jonglieren kannst, dann ist das trotzdem blöd. Also die Kernleistung muss trotzdem stimmen, auch wenn du drumherum viel Spaß machst. Und ein Clown ist immer melancholisch und das ist der Händler auch.
Ja,
es ist immer irgendwas.
Wenn du dich jonglieren kannst, bleibt dir immer noch der Gang zu Stephen King und dann wird's halt da was. Dann gehst du in eine andere Richtung. Und bei Scotch & Soda, sorry, war jetzt ein paar Jahre High Street, jetzt ist es am Ende doch wieder halt nur ein Highball und es bleibt ein Drink. Ja. Das ist sehr traurig, aber interessant, das besprochen zu haben und interessant von dir zu hören, wie du das einschätzt, Marcel. Wir haben es wieder geschafft, die 60 Minuten zu durchbrechen. Ich finde, das ist auch eine Leistung. Ich habe mich gefreut.
Ich habe mich so kurz gehalten diesmal.
Ja, was ist da passiert? Es ist in Ordnung. Wir werden das Feedback werden das erfragen. Und es einfach wieder versuchen, nächste Woche bei der nächsten Folge. Aber die Themen sind einfach so reichhaltig. Und das sind einfach auch Themen, das muss ich jetzt schon mal sagen, das lässt sich ja auch nicht mit zwei Sätzen so kurz runterwürgen. Da muss man schon mal drüber nachdenken. Wir hatten ja.
Es sind Thesen. Vielleicht noch eine schöne Sache, das sagte Alex Graf über die Thesen. Er meinte so, naja, also wie viele Thesen sind ja eigentlich nur eine Zustandsbeschreibung. Und man darf eins nicht vergessen, großer Philosoph hat mal gesagt, ist nicht die gesamte Gegenwart eine These. Ne? Also wer weiß wirklich, was ist, ne? Und was wir dazu denken. Das ist, glaube ich, auch nochmal, um die Idee von diesem Podcast auch nochmal zu schildern. Unser Anspruch ist ja nicht hinzugehen und zu sagen, Sie haben jetzt Scotch & Soda mal 5 Tage analysiert und durchgeschaut und das ist es jetzt. Call me, wenn ihr wissen wollt, wie es besser geht. Sondern das sind Thesen auf Blicke von außen oder Durchblicke von außen, die können stimmen oder können auch nicht stimmen und sind eigentlich nur ein Denkanstoß, weil sozusagen die Ideen dahinter, die sind ja real, also das sind Dinge, die passieren, aber ob das jetzt bei dem, ob daran Scotch & Soda gescheitert ist oder ob es bei KDW nicht doch ein Ding zu viel in der Vorstandssitzung war, wo man irgendwas entschieden hat, das wissen wir natürlich nicht, können da nicht reingucken.
Ein Scotch zu viel vielleicht in der Vorstandssitzung. Ja, genau.
Ja. Wir können einmal aus Versehen die Wachsfigur gebissen. Das wissen wir ja alles nicht, aber was wir sagen können, ist, das könnten Kriterien sein, um den Leuten, die zuzuhören, einfach ein paar Gedankenmuster mitzugeben, nach denen man sich solche Sachen einfach angucken kann und dann auch vielleicht für sich zu entscheiden, okay, wenn ich mir den Gedanken auf mein Business gucke, wo ich ja völligen Einblick habe, kann ich das alles entweder dismissen oder sagen, ja, da ist was dran, lass mich mal raufgucken. Das ist ja so ein bisschen die Idee, weswegen wir uns hier zusammenfinden.
Ja, dem ist ja nichts hinzuzufügen. Ich kann alle nur aufrufen, auch nächste Woche wieder dabei zu sein, weil nach den Fantastischen Vier kommt natürlich Folge 5 und wir wissen als
die Menschen, fünf Freunde, ja.
Oder 5 ist Trümpf, wer hat es immer noch in Gedanken? Damals die Postleitzahlenumstellung, die unglaublichste Kampagne, die es jemals gab, mit diesem gelben Handschuh von der Deutschen Post. 5 ist Trümpf. Ich finde, wir sollten die nächste Folge einfach jetzt schon so nennen.
Absolut. Ich gucke, ob ich bis dahin meine Stimme
oder, finde. Oder wir laden Snox ein und sagen, 5 ist Strümpf. Das ist auch gut.
Nicht schlecht. Also wenn du Johannes damit bekommst, gebe ich ein Scotch & Soda aus.
Alles klar. Also wir werden es ihm zuspielen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Bleibt schön digital. Tschüss.
Alex, es war mir ein Fest. Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.